Hallo und willkommen zu Grünkohl mit Peter, dem Podcast von Niedersachsen packt an. Ich bin Eva Völker. Heute spreche ich mit dem Comedian, Schauspieler und Moderator Tan Challa. Vielen dürfte Tan bekannt sein als Arzt aus der Krankenhausserie In aller Freundschaft. Er bezeichnet sich selbst als Schweizer Messer der Randgruppen. Seine Eltern kamen aus der Türkei nach Deutschland. Er sitzt seit vielen Jahren im Rollstuhl. Tan erzählt in dieser Folge, wie er in Hildesheim aufgewachsen ist und in katholischen Schulen sozialisiert wurde. In seiner Jugend war der Sport für ihn sehr wichtig, wo er trotz seiner Gehbehinderung erfolgreich war. Zunächst als Fußgänger, wie er sagt, später dann als Rollstuhlfahrer. Tan spricht auch darüber, wie er seine Depression überwunden hat und wie er dazu gekommen ist, als Rollstuhlfahrer Stand-up-Comedy zu machen. Herzlich willkommen zu Grünkohl mit Peter, mit Tan Challa. Schön, dass du da bist.
Hallo, schön bei euch zu sein.
Wir treffen uns jetzt hier gerade in Leipzig bei deiner Agentur in einem tollen Studio mit Akustikpaneelen, allem Schnickschnack. Das ist total schön.
Ja, wir sind hier gut eingerichtet, ne? Das kann nur eine gute Sendung werden, oder?
Wohnzimmeratmosphäre, kuschelig, ja. Okay, du bist hier in Leipzig öfter wegen Dreharbeiten.
Genau, ich bin hier fast schon ein bisschen zu Hause mittlerweile. Das ist so meine zweite Heimat geworden durch meinen Beruf. Ich drehe hier für die Serie In aller Freundschaft in Leipzig, die ja hier produziert wird in der Sachsenklinik. Wir nehmen hier die Sendungen auf oder vertonen die Sendung selbstbestimmt, die im MDR läuft. Und jetzt auch mit Jascha Rust und mir unseren eigenen Podcast mit Freundschaft auf Rezept. Mhm. Und deswegen kenne ich mich hier ganz gut aus und ja, durfte dich hier heute ja so ein bisschen her einladen. Haben uns ja gegenseitig eingeladen.
Genau, ja. Sehr schön, genau. Über all das sprechen wir nachher noch. Es ist jetzt noch relativ früh am Morgen. Wir machen ein kleines Aufwärmspiel, ein kleines Frage-Antwort-Spiel. Was ist dein Lieblingsgericht?
Oh, ein Steak mit Garnelen. Surf and Turf heißt das so, habe ich jetzt neulich gelernt. Erst jetzt tatsächlich. Kennst du das? Surf
ja, habe ich schon gehört, irgendwie von Erde und Meer oder
ja,
so.
Ja, tatsächlich. Ja, aber vorher kann ich das gar nicht.
Ja, okay. Ich habe ein paar Jahre in London gelebt und da kommt, ich weiß nicht, ob der Begriff ist wahrscheinlich amerikanisch und nicht englisch.
Wahrscheinlich. Ich habe das letztens im Restaurant, habe ich Steak und Garnelen bestellt und dann meinte er Surf and Turf und ich meinte, nee, Steak und Garnelen. Und dann hat er gesagt, hat er genickt und ist dann wiedergekommen und ich habe gehofft, dass das Richtige kommt und dann war es das. Ich habe wieder was gelernt.
Okay. Was ist dein Lieblingswort?
Nice, tatsächlich. Ich sage total gerne nice, weil das sehr runtergeht wie Butter. Ich habe eine Kollegin in der Fernsehserie, die hasst dieses Wort. Und dann treffen wir uns so ein bisschen entgegengerichtet tatsächlich immer. Aber ja, sage ich sehr, sehr oft.
Ja, wo du das Wort sagst und ich dein Gesicht sehe, bei nice gehen irgendwie automatisch den Mundwinkel nach oben.
Tatsächlich, oder?
Ja.
So, irgendwie so ein gutes Wort. Man ist ja auch schön, also im wahrsten Sinne des Wortes.
Was ist für dich das aktuelle Unwort?
Mindset finde ich ganz schlimm, weil es ist jetzt ja in der letzten Zeit sehr oft aufgekommen und ich habe immer das Gefühl, wenn jemand das Wort Mindset benutzt, dann kommt er immer aus so einer Richtung, wo man irgendwie, wo immer das Ich immer so wichtig ist. Und ich finde, wir leben eh schon in einer sehr egoistischen Zeit und ich möchte irgendwie mehr so dieses Wir-Gefühl mehr, dass das größer wird. Und ja, ich finde, dass das immer begleitet wird von einem gewissen Egoismus und deswegen mag ich das Wort nicht so gerne.
In welchem Zusammenhang begegnet dir das Wort häufiger?
Das ist ganz oft von Menschen, die auch ein bisschen aus so einer Richtung kommen, die sagen, ja, ich bin irgendwie selbst das wichtigste Projekt erstmal in meinem Leben und bin jetzt irgendwie in so einem Kurs gewesen, wo man erstmal lernt, dass man selber irgendwie der Mittelpunkt der Erde ist und so eine Sachen. Und ich bin da ehrlich gesagt kein großer Fan von, aber wenn man erstmal zu sich selbst finden muss, ist das grundsätzlich in Ordnung, aber man darf seine Mitmenschen eben nicht vergessen.
Ja, für mich klingt so ein bisschen nach, weiß ich nicht, so junge Kreativbranche, marketingmäßig, irgendwie so.
Ja, es hat für mich einen Negativ-Touch immer, weil ich mal das Gefühl habe, da geht es auch immer so ein bisschen auf so einer sehr eigenbasierten Art, das Beste herauszuziehen und nicht die Synergie aus dem Teamwork rauszuholen.
Ja. Mhm. Du bist Schauspieler und Comedian, warst auch schon oder bist Model und Basketballspieler, als Fußgänger, wie du sagst, und im Rollstuhl. Du bezeichnest dich selbst als Schweizer Taschenmesser der Randgruppen. Geboren und aufgewachsen bist du in Hildesheim, als Kind sogenannter Gastarbeiter aus der Türkei. Was sind deine prägendsten Kindheitserinnerungen?
Also vor allem war es sehr interessant, dass ich ausschließlich auf katholischen, streng katholischen Schulen waren. Also meine Schulen hießen St. Bernward, Augustinus, Albertus Magnus und Josephinum. Also so jeder bibelfeste Mensch kann damit was anfangen. Ich jetzt natürlich auch, weil ich ja das dann wann drauf hatte. Und das war sehr interessant, weil meine Mutter, also das katholische Hildesheim hatte halt diese Schulen, die einen sehr guten Ruf hatten. Und meine Mutter hat immer gesagt, ich glaube, wenn mein Sohn auf diese Schulen geht, dann wird ja eine gute Erziehung und eine gute Integration erfahren. Mhm. Und es war tatsächlich auch so, weil ich zu der Zeit in den 80ern und 90ern auch das einzige ausländische Kind tatsächlich auf diesen Schulen war. Und vorher der Direktor immer so eine Art, ja, wie soll ich sagen, also ich habe mich nie normal angemeldet und war dann auf der Schule, sondern da wurde ich noch mal genauer begutachtet. Klar, erstmal Migrationshintergrund, dann Behinderung, ne? Also sowas wie Inklusion gab es ja damals noch gar nicht. Also wie gehen wir damit um? Und eigentlich musste ich mich bei jeder Schule so ein bisschen bewerben mit so einem kleinen Intelligenztest. Das war immer sehr interessant. Und der eine Direktor, das werde ich nie vergessen, der hat zu mir mal gesagt, also wenn du jetzt im nächsten Jahr auf der Orientierungsstufe, gab es ja damals noch, irgendwie einen Notendurchschnitt von 2,0 hast, dann gebe ich dir jetzt schriftlich die Garantie, dass du auf diese Schule hier darfst. Das, so lief das damals. Das war sehr interessant.
Schon ein kleines Abi sozusagen.
Schon ein kleines Abi, bevor man überhaupt auf der Realschule war.
Genau. Ja. Spielte Religion irgendwie eine Rolle?
Also bei mir selber, ich habe festgestellt, das war seltsam. Meine Eltern waren ja irgendwie Moslems, aber nicht sehr religiös. Also meine Eltern sind sehr, ich sag jetzt mal, modern aufgewachsen, sehr offen. Haben mir immer gesagt, das ist meine Sache, woran ich glaube. Und meine Eltern haben immer an Gott geglaubt, waren aber niemals auf diesem religiösen Wege. Und ja, ich habe dann natürlich dieses Katholische sehr mitbekommen und fand das alles immer sehr interessant. Also das Einzige, was mich immer gestört hat, war, dass es mal sehr kalt war in Kirchen. Ich habe immer sehr gefroren. Das ist das Einzige, was ich so als negativ hatte. Aber ansonsten fand ich das immer schön. Irgendwie alle Menschen kommen zusammen, auch zu Weihnachten und feiern zusammen. Wir haben auch Weihnachten gefeiert in der Familie. Klar, als Kind nimmt man das natürlich gerne mit, weil man kriegt halt Geschenke. Also musste man die Eltern auch dazu bringen, dass jedes Jahr Weihnachten gefeiert wird. Und dann stand da halt auch immer ein Weihnachtsbaum bei uns. Mhm. Mein Vater ist mittlerweile, der schmückt die Bude. Das ist meiner Mutter total unangenehm mittlerweile. Es aussieht wie so eine, ja, wie auf dem Weihnachtsmarkt bei uns zu Hause. Also es ist der Wahnsinn. Und ja, insofern hat Religion eine Rolle gespielt, dass sie mir immer wieder über den Weg gelaufen ist, aber mich niemals in eine Bedrängnis gebracht hat.
Toll. Also du hast jetzt nie irgendwie so Fragen befürchtet, wie habt ihr denn jetzt zu Hause Weihnachten gefeiert? So nach dem Motto, wart ihr auch schön im Gottesdienst und so weiter und so fort?
Nee, gar nicht. Tatsächlich eher war die Reaktion überraschend, dass wir, wenn wir gesagt haben, also meine Eltern zum Beispiel mit ihren deutschen besten Freunden in der Kirche waren an Weihnachten, aber halt nun mal eben jetzt nicht um Jesus vielleicht in erster Linie zu huldigen, sondern eben dieses Gemeinschaftsgefühl zu leben. Und das war auch die Art der Integration meiner Eltern, als sie nach Deutschland gekommen sind.
Mhm. Okay. Hat sich denn bei dir als Kind schon abgezeichnet, dass du Comedian oder Schauspieler werden würdest? Warst du sowas wie ein Klassenclown? Konntest du die Lehrerinnen und Lehrer am besten nachmachen?
Also so ein bisschen tatsächlich schon. Meine Eltern haben mir mit 6, 7 Jahren mal so einen Zauberkasten geschenkt und das Zaubern an sich fand ich jetzt gar nicht so interessant, aber diese Aufmerksamkeit und auch diese Begeisterung, die man entfachen konnte mit so Tricks und auch wenn jemand gelacht hat, das hat immer sehr viel mit mir gemacht. Und da haben meine Eltern immer schon so gemerkt oder auch mir jetzt im Nachhinein erzählt, du warst immer so als Kind jemand, der gerne die Leute unterhalten hat. Mhm. Und das war wahrscheinlich so eine Affinität, die dann irgendwann mit rübergenommen wurde ins Alter.
Wie war deine Jugend? Hast du dich aufgelehnt gegen die, wie du gesagt hast, strenge katholische Schule, die strengen Sitten vielleicht auch? Was hast du gemacht, um dich abzureagieren?
Ach, ich habe eigentlich versucht, möglichst normaler Junge zu sein. Es war nicht immer ganz einfach, weil die Behinderung natürlich einen mal so ein bisschen einen begleitet hat. Also ich habe schon gemerkt, dass ich, also subjektiv habe ich es nicht gespürt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hatte ja eine Gehbehinderung über meine Jugend, die ich so gar nicht gemerkt habe und erst dann bemerkt habe, wenn ich mich mal selber auf VHS-Kassetten mal laufen habe sehen, also wenn das mal auf Video aufgenommen wurde. Und dann habe ich gedacht, oh, ich laufe ja ganz anders als die anderen. Oder wenn mal Wanderungen waren, dann bin ich immer ganz vorne gestartet. Und als wir dann angekommen sind, war ich irgendwie 50 Meter weiter hinten. Mhm. Das habe ich immer nicht so ganz verstanden, warum alle schneller sind. Aber dann irgendwann nimmt man das auch als Kind wahr. Ne? Also wenn alle erzählen, hey, hier, ich war jetzt wieder auf diesem neuen Abenteuerspielplatz und ich dann erzähle, ja, und ich habe wieder hier einen neuen Arzt und so. Also das war dann schon ein bisschen was anderes. Mhm. Und habe immer versucht, das aber anzunehmen und als Normalität anzusehen. Aber natürlich fällt es einem dann auch irgendwie auf und man macht sich auch als Kind darüber Gedanken.
Also vielleicht für die Hörerinnen und Hörer, du hast seit deiner Geburt Spina Bifida, heißt es, glaube ich, ne? Kannst du das vielleicht ein bisschen erläutern, also was das bedeutet hat für dich als Kind,
ja, die Einschränkung? Genau. Ja, Spina Bifida hört sich erstmal ein bisschen an wie so eine Pausensalami und dann habe ich dann irgendwann, dieser Begriff ist mir ja dann ganz oft vorgekommen, habe ich irgendwann gemerkt, okay, da ist irgendwas. Und das ist tatsächlich eine angeborene Rückmarkserkrankung, wo sich das Rückmark nicht richtig schließt und die Nerven, die Beine nicht so richtig versorgen können, beziehungsweise die Muskulatur. Und dementsprechend wird es natürlich im Wachstum schlechter, weil natürlich mehr Muskulatur da ist oder mehr Körper da ist und versorgt werden muss, was nicht passiert. Und dann kann man sagen, dass es ein schleichender Prozess ist, wo man erst ganz gut und okay laufen kann. Und je nachdem, wo diese Stelle ist, wo diese Schließung oder dieses Nicht-Verschlossen-Sein anfängt, in dem Wirbelkanal oder in dem Rückenkanal, darauf bezogen kann man dann sagen, wie stark die Behinderung ist. Also es gibt Menschen, die können ganz normal heute auch als Erwachsener laufen, denen sieht man das gar nicht an. Es gibt welche, die sitzen im Rollstuhl seit ihrer Jugend und es gibt auch Menschen, die dann von Geburt an querschnittsgelähmt sind. Und ich war halt so ein Mittelding und konnte dann so, bis ich 20, 25 war, noch laufen, bis ich dann auf den Rollstuhl ausweichen musste, genau.
Und du hast auch, also das habe ich in deinem Buch gelesen, rollt bei mir, eine Biografie, die total lesenswert ist, also kann ich absolut empfehlen. Du warst sehr sportlich, hast verschiedene Sportarten gemacht, Fußball, Tischtennis, musstest dann leider zweimal aufhören, wegen Reglements oder Regeln, die da erstellt wurden. Das fand ich wirklich hart, weil du hast, also wie ich das gelesen habe, du hast dich voll reingehängt und warst ja auch richtig gut, also hast jetzt nicht in der Kreisliga gespielt, sondern richtig hoch. Genau.
Das war total interessant. Ich war sehr begeisterter Fußballer, bin ich immer, also Fußballfan bin ich immer noch. Und so wie das früher als Kind, als Fußballer war, wenn du nicht schnell laufen konntest oder der Dicke, die mussten dann immer ins Tor. So. Und dann war das bei mir halt auch so. Ich war sehr, sehr gut als Torwart, war sehr reaktionsschnell, konnte die Bälle gut fangen. Und das Gute war, man konnte ja den Ball in die Hand nehmen, wenn man den von den eigenen Mitspielern zurückgepasst bekommen hat. Und diese Regel wurde ja dann irgendwann, ja, leider geändert. So, und da musste man auch als Torwart ein guter Fußballer sein. Ja, und das war dann mein Karriereende als Torwart.
So Manuel Neuer-mäßig, ne?
Genau.
Der dann. Ja, ja, okay.
Absolut. Ja. Und genau, dann kam ich zum Tischtennis und habe dann irgendwie mal irgendwie ein großes Turnier gewonnen. Dieser Pokal, der wurde mir dann aber aberkannt im Nachhinein, weil ich mich dann irgendwie auch an der Platte festgehalten habe mit der einen Hand, weil ich halt diese Stabilität ein bisschen gebraucht habe. Was ja im Grunde genommen nachteilig für mich ist, weil dadurch ja die Beweglichkeit auch weggeht. Aber es wurde dann so da ausgelegt, dass das ja nicht regelkonform war. Und dann habe ich auch gedacht, mein Gott, was kann ich denn hier eigentlich noch machen? Und dann waren wir wieder mal beim Tischtennistraining und dann kamen wir aber nicht an die Platten, weil der Trainer noch nicht da war. Und dann hing da aber die Körbe und wir hatten einen Basketball dabei und dann haben wir angefangen, Basketball zu spielen. Und das war natürlich erstmal auch völlig undenkbar. 1,75 Meter groß, jetzt nicht unbedingt ein Riese, kannst nicht hoch springen, kannst nicht schnell laufen und dann Basketball, das ist ja völlig absurd. Aber das hat unglaublich gut funktioniert, so gut, dass damals gab es ja noch gar kein Internet und keine Statistiken im Internet. Es gab so kleine Heftchen, wo so kleine Statistik-Heftchen geführt wurden.
Das war so Mitte der 90er.
Genau, ja. Genau. Mhm. Und da ging das ja erst los mit dem Internet und so, genau. Aber das war ja mit Sportstatistiken in unseren Ligen war ja gar nicht zu denken. Klar. Und aufgrund dieser Hefte, die dann wahrscheinlich auch mal durch die Sportvereine gingen, hat mich dann ein großer Basketballverein eingeladen und hat sich dann gewundert, als ich da war, weil da ein humpelnder Junge ankam. Und dann meinten die so, Mensch, was ist los? Hast du dich verletzt oder was? Oder hast du einen Unfall gehabt? Ich so, nein, es ist so, ich spiele so. Und dann haben die mich freundlicherweise trotzdem mitmachen lassen, haben natürlich dann keine Chance gehabt, auch körperlich. Das war dann völlig, aber es war sehr, sehr interessant und und dann kam ja dieser Prozess in den Rollstuhl und dann denkt man, jetzt ist es ganz vorbei mit der Profikarriere und tatsächlich unterschreibt man dann aber beim Rollstuhlbasketball 2-3 Jahre später einen ja, ein Profivertrag und ist dann plötzlich Rollstuhlbasketball-Profi. Mhm. So kann es kommen.
Du warst im Kader der Nationalmannschaft auch, mhm. Ja. Mhm, ja. Ja, also ich mich hat das im Buch sehr berührt, weil also ich habe als Kind auch viel Sport gemacht. Man hängt sich ja voll rein und wenn man dann auf einmal hört, nee, von einem Tag auf den anderen ist nicht mehr, das ist schon verdammt bitter. Und dann nochmal, ne, den neuen Angang zu machen und zu sagen, okay, was könnte ich jetzt machen? Ja, okay, das ist jetzt Tischtennis und dann auch wieder ein Ende da, das kostet, also stelle ich mir vor, einfach viel Kraft auch, ne? Oder viel Energie.
Viel Energie, viel Kraft, das ja. stimmt. Mhm. Und vor allem auch Kopfkraft nenne ich es immer, weil du halt viel verarbeiten musst. Du musst dir erstmal dem ganzen Raum geben und dann wieder, wie du gerade gesagt hast, nochmal einen neuen Anlauf. Mhm. Das ist, glaube ich, das Schwierige. Aber, und das sage ich immer wieder, ich glaube, das Patentrezept, wenn es überhaupt eins gibt, ist immer die Situation erstmal anzunehmen, weil dieses Wegstoßen verlängert das Ganze immer nur. Mhm. Und ich glaube, dass wenn man das annimmt und sagt, ja, das ist jetzt erstmal nicht änderbar, jetzt musst du dir einen Ausweg suchen, das ist, glaube ich, mal sehr gesund, weil es natürlich auch mal den Punkt geben kann, wo man sagt, ich habe keinen Ausweg mehr und das ist natürlich nicht richtig und auch falsch.
Ja. Es gab dann ja nochmal eine Zäsur für dich, als du erfahren hast, dass du eben auf einen Rollstuhl angewiesen bist. Wie war das für dich als junger Mann, als der Arzt dir das im Gespräch gesagt hat?
Sehr surreal. Also ich habe da gesessen, so wie wir jetzt hier gegenüber sitzen und da hat er mir gesagt, also sie müssen sich damit abfinden, dass sie früher oder später ein Vollzeit-Rollstuhlfahrer werden. Und ich glaube, ich habe 5 Sekunden lang erstmal nichts gesagt und habe dann gesagt, nein, muss ich nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich bin gerade topfit, spiele Basketball in der Oberliga und trotz meiner Behinderung. Also das kann ja gar nicht passieren. Also warum auch? Ne? Und ich meine, es ist ja jetzt schon so weit, wie es kommen konnte und es geht doch gar nicht. Und dann hat er mir gesagt, naja, finden Sie sich mit dem Gedanken zumindest ein bisschen ab. So, oder befreunden Sie sich mit dem Gedanken an, sowas eher. Mhm. Und und dann ist es ja auch wirklich so gekommen. Und das ist natürlich erstmal ein Punkt, der einen sehr, sehr runterzieht, wenn man merkt, oh, das ist jetzt wirklich so. Vor allem, wenn man, also es kann halt auch ein Vorteil sein, wenn es ein schleichender Prozess ist, dass man eben nicht nach einem Unfall aufwacht im Krankenhaus und plötzlich querschnittsgelähmt ist, sondern dass man den Rollstuhl immer mal wieder rausholt oder immer mal öfter ins Auto packt oder dann irgendwann eben gar nicht mehr aus dem Auto nimmt, weil wenn man draußen unterwegs ist, den Rollstuhl braucht. Der nächste Schritt ist dann natürlich auch, wenn man den dann zu Hause braucht, dann habe ich ja dann auf kleinen Wegen nicht mehr so unbedingt gebraucht als Jugendlicher, habe dann aber irgendwann gemerkt, also meine Freundin damals hat mir das gesagt, warum ich denn zu Hause keinen nutze. Und das war dann wie so eine Befreiung. Ich habe den dann genommen und war dann plötzlich zu Hause viel mobiler als ohne und das war dann auch nochmal so eine, ja, das ist interessant, dass Menschen sagen, du bist an den Rollstuhl gefesselt und in der Realität ist es aber so, dass er dich eher entfesselt und befreit.
Ich sehe dich jetzt vor mir, du bist auch nicht an den Rollstuhl gefesselt. Nein, also das kann ich bestätigen. Das
ist deine Mobilität.
Ja, total. Du hast dann aber dennoch, darüber schreibst du auch in deinem Buch, eine Depression entwickelt. Wie bist du da wieder rausgekommen? Was hat dir da rausgeholfen?
Genau, also es war erstmal eine furchtbare Zeit. Das war immer schwierig, glaube ich, eine Depression zu erklären. Das ist nur für Menschen möglich, die selber das, glaube ich, auch mal so ein bisschen erlebt haben und dann sogar auch in sehr vielen verschiedenen Facetten. Bei mir hat es eher mit Angst zu tun gehabt, mit Kontrollverlust ganz viel, gar nicht so mit Demotivation oder sowas. Also ich war schon motiviert, was zu tun, aber halt auch eher mit der Befürchtung, dass es nicht funktioniert oder auch vor großen Menschenmengen, von denen ich vorher überhaupt gar keine Probleme hatte. Also es haben sich so Ängste entwickelt. Also das war erstmal eine sehr, sehr schlimme Zeit von fast 4-5 Jahren. Hab dann auch eine Therapie gemacht, die mir geholfen hat, aber mich nicht letztendlich rausgeholt hat, muss ich sagen. Die habe ich dann irgendwann auch abgebrochen, habe gesagt, okay, ich glaube, wir sind jetzt an so einem Punkt, wo es hier nicht weitergeht. Und dann war ich ganz kurz in einem Loch, weil ich dachte, was mache ich jetzt? Was passiert jetzt? Und dann kam dieser Punkt, wo in der Physiotherapie mein Therapeut gesagt hat, Mensch, Tan, ich kenne dich doch noch von früher, vom Basketball. Du sitzt jetzt im Rollstuhl, wieso spielst du denn nicht Rollstuhlbasketball? Und das war so ein bisschen die Lösung oder die Rettung des Ganzen. Also meine erste Antwort war, danke fürs Angebot, aber 5 Behinderte da gegenseitig den Ball gegen den Kopf werfen, da habe ich keinen Bock drauf. Also ich hatte eine völlige Fehleinschätzung dieser Sportart. Das war so 2008, 2009, 2010 und da waren dann die Olympischen Spiele, ich glaube in Peking damals oder Tokio, irgendwie sowas war das, glaube ich.
Peking, glaube ich.
Genau, Peking, ja. Und da habe ich dann Rollstuhlbasketball gesehen. Ne? Mhm. Große, kräftige Typen, Glatze, tätowiert, ballern sich da aus dem Stuhl raus. Das war so eine Mischung aus Autoscooter und Basketball. Und da habe ich gedacht, wow. Und dann bin ich zu einem Verein in Hannover, also ich habe ja in Hildesheim gelebt und bin dann hin und habe, mein Trainer sagt mir das heute noch, dass ich da reingekommen bin und gesagt habe, hallo, ich würde gerne ein bisschen Rollstuhlbasketball spielen. Ja, und aus diesem bisschen ist dann irgendwann, ja, 10 Jahre erste Bundesliga geworden.
Mhm. Ja, wow. Das Team der Herren hat ja bei den Paralympics in Paris Bronze gewonnen. Wie hast du die Paralympics insgesamt erlebt? War es für dich ein Festival der Inklusion?
Also für mich tatsächlich, ich habe große Befürchtungen gehabt, dass es wieder nur so ein Abklatsch wird. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe großen Respekt vor diesem, vor diesem, wie heißt es denn, der das alles organisiert, das ganze Fest da, diese Eröffnung, der Choreograf. Ja, mhm. Also der ist unfassbar gut gemacht, also bei den Olympischen Spielen und auch bei den Paralympischen Spielen. Ich dachte, die Paralympischen Spiele werden so ein bisschen eine Stufe niedriger werden, so vom mhm. Aufwand her war es gar nicht. Mhm. Fast sogar besser, wie ich finde. Das haben sogar andere gesagt, die mit mhm. Paralympics gar nichts zu tun haben. Die haben gesagt, wow, was für eine Eröffnungsfeier. Und da muss ich wirklich sagen, das war, also die Organisatoren sehr, sehr gut. Ich fand die Olympischen Spiele extrem gut. Ich hätte mir ein bisschen mehr Übertragung gewünscht. Das war ja leider mhm. nicht genauso viel wie bei den Paralympischen Spielen. Mhm. Entschuldigung, bei den Olympischen Spielen. Das ist noch etwas, was mich so ein bisschen stört. Und was ich mir noch ein bisschen wünschen würde, ist, dass die Inklusion endlich mal bei den Paralympischen Spielen eintritt. Weil, also mit Inklusion hat es nicht wirklich viel zu tun, weil mhm. erstens sind es zwei getrennte Veranstaltungen. Deswegen hatte ich auch ein bisschen Sorge, weil die Paralympischen Spiele, Entschuldigung, die Olympischen Spiele hatten einen Anfang und ein Ende. Mhm. Und die wurden abgeschlossen mit einer Abschlussfeier. Mhm. Und dann ist erstmal bei den Menschen in den Köpfen erstmal, das Ganze ist vorbei.
Mhm. Ja.
So, dann fing auch noch Fußball an, die Bundesliga.
Stimmt.
Ne?
Mhm.
Der Lieblingssportart von ganz Europa. Mhm. Und dann ist man wieder voll in diesem Fußballspleen drin gewesen. Mhm. Und dann mittendrin in diese Anfangseuphorie des Fußballs kam nochmal die Paralympischen Spiele.
Mhm.
Das hat aber trotzdem gut funktioniert, weil mhm. die halt so gut waren einfach.
Mhm.
Und das fand ich sehr, sehr gut. Und ich mhm. habe die sehr positiv wahrgenommen. Ich hoffe, dass das auch so weitergeht in 4 Jahren in L.A.
Ja, ja.
Was ich sehr glaube, weil Amerika ein sehr inklusives mhm. Land ist. Also ich kann mir gut vorstellen, dass das da nochmal mhm. eine kleine Schippe draufsetzt.
Und Kalifornien auch nochmal mehr als andere Teile Nordamerikas.
Absolut.
Ja, okay. Ja. Ja, also die Idee von einer gemeinsamen Abschlussfeier, also von einer gemeinsamen Eröffnung und einer gemeinsamen Abschlussfeier, finde ich irgendwie total gut. Also natürlich wäre es noch besser, wenn alles parallel stattfinden würde, aber vielleicht wäre das ja mein erster Schritt dahin.
Sehr gute mhm. Idee, absolut. Mhm. Vielleicht ist es organisatorisch nicht möglich, die Spiele gleichzeitig laufen mhm. zu lassen, aber eine Mischung aus Paralympischen und Olympischen Spielen bei der Eröffnung und beim
genau.
Abschluss.
Ja.
Extrem gute Idee.
Sollten ja. wir mal, solltest du mal einreichen.
Ja, es ist deine Idee, du musst es einreichen.
Nee, du hast gesagt.
Machen
das
wir zusammen.
Unsere Idee.
Das
genau.
ist unsere Idee, genau.
Ja, sehr schön. Ja, auf den Paralympics gefeiert, im Alltag sieht es ja für Menschen mit Behinderung häufig ganz anders aus. Die Fallstricke des Lebens oder des Alltags als Rollstuhlfahrer nimmst du ja als Comedian auf die Schippe. Was sind in deinen Augen so die größten Hürden für Menschen mit Behinderung im täglichen Leben?
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich wundere mich selbst, wie wenig Hürden ich selbst zum Beispiel erlebe, also auch menschlich gesehen. Es darf man nicht vergessen, also ich bin ein offensichtlich ausländischer Mann mit Migrationshintergrund, der im Rollstuhl sitzt. Also ich habe sehr viel Angriffsfläche.
Ausländisch aussehend.
Ausländisch aussehend, genau.
Ja.
Also ich bin hier geboren und hier aufgewachsen.
Genau.
Ich fühle mich sehr, sehr deutsch, ja. Also wenn das ein Gefühl sein kann. Aber mhm. wenn ich mich einer Nationalität einordnen kann, dann mhm. ist es eher deutsch.
Mhm.
Und ich habe durch meinen Beruf, der ja sehr öffentlich ist, durch das Schauspiel und durch die Comedy, sehr viel Angriffsfläche, auch durch Social Media. Und ich habe mich tatsächlich sehr gewundert, dass da nicht viel, viel mehr Negatives auch mal gekommen ist. Das passiert natürlich, ich möchte das nicht kleinreden. Und auch im Alltag begegne ich natürlich auch mal der einen oder anderen Stufe oder der anderen Barriere, wo ich sage, das geht nicht. Aber für mich ist immer der erste Aspekt das Zwischenmenschliche. Ich glaube, wenn das passt und wenn ich merke, dass das eine Normalität in unserem Alltag mit dem Thema Behinderung und auch im Umgang miteinander entsteht, dann wird alles andere so ein bisschen, naja, wie soll ich sagen, fast egal. Also man mhm. muss sich versuchen, das aus der Sicht eines Rollstuhlfahrers zu sehen, wenn der jetzt irgendwo ist und da ist eine Stufe, dann ist zwar natürlich das Problem, auch da hochzukommen, aber, und das gibt vielleicht nicht jeder Rollstuhlfahrer zu, genauso unangenehm ist die Situation, vor anderen Leuten in dieser Situation zu sein, die das mitkriegen.
Ja.
Und ich glaube, wenn ein selbstverständlicheres Miteinander da wäre, dann wäre das 50% weniger ein Problem in dieser Situation, denn man kann sagen, Entschuldigung, können Sie mir mal kurz hier helfen, ich habe hier eine Stufe, und für den Menschen, der angesprochen wird, ist es auch normal. Oder der Fußgänger sagt, kann ich Ihnen mal helfen, und das ist für niemanden unangenehm.
Ja.
Und ich glaube, das ist ein Ansatz, der viel leichter anzugehen ist, als jetzt plötzlich die ganze Welt umzubauen und barrierefrei zu bauen, was nicht möglich ist, alleine schon durch, also ich merke das selber durch Theater und Bühnen, auf denen ich bin, das ist ja alles denkmalgeschützt. Mhm. Und Denkmalschutz und Barrierefreiheit sind nicht so die besten Freunde. Mhm. Ist ja auch eine Krux, ne? Was macht man? Also macht man den Menschen mit Behinderung einfacher oder sagt man, nein, das ist hier einfach so gebaut und das darf man nicht mehr umbauen. Also schwierig, auch für die Organisatoren schwierig, glaube ich.
Ja.
Und ich glaube, daher wäre ich wollte es nicht sagen, aber es ist leider dann doch sehr wahr, diese Barrieren in den Köpfen abbauen, ist tatsächlich ein Stichwort oder eine Erkenntnis, die sehr, sehr wichtig ist.
Warum wolltest du es nicht sagen? Mir kam das gerade.
Weil das jeder sagt.
Kopf,
und
ja, okay.
Ich glaube, ich höre das am Tag 50 Mal.
Ja, ja, okay.
Satz, aber es stimmt leider wirklich.
Ja, ja, okay. Also ich denke auch irgendwie so dran, so eine Situation, die auch manchmal geschildert wird. Ein kleines Kind ist mit seiner Mutter unterwegs. Das Kind sieht zum ersten Mal in seinem Leben eine Rollstuhlfahrerin zum Beispiel und sagt, Mama, guck mal. Und die Mutter zieht das Kind dann beiseite, komm, wir gehen schnell weiter. Und es ist ja total peinlich, irgendwie darüber zu reden. So, ne?
Ja, genau, und das ist schon der erste Fehler. Mhm. Ich hatte mal eine Situation, das war eine der schönsten Erlebnisse. Da ist eine Familie an mir vorbeigegangen, auch mit einem kleinen Kind. Das Kind ist stehen geblieben, als es mich gesehen hat und hat gesagt, Mama, guck mal, was für ein schöner Rollstuhl. Das fand ich unfassbar. Unglaublich. Also da hast du auch gemerkt, also ich glaube nicht, dass die Familie da groß was mit Rollstühlen zu tun gehabt hätte, weil das hätte ich irgendwie gedacht in dem Moment. Mhm. Aber da war die Mama auch ein bisschen pikiert und hat dann gesagt, oh nee, hier, komm mal weiter. Mhm. Wir unbefangen Kinder sind und da können wir uns, glaube ich, echt mal eine Scheibe abschneiden.
Im Sommer warst du ja auf Tournee mit deinem Comedy-Programm Geht nicht, gibt's nicht. Wie funktioniert der Humor?
Das ist total interessant gewesen. Als ich angefangen habe mit Comedy, haben Menschen zu mir gesagt, ja, du kannst ja wirklich viel und auch gut und willst du nicht lieber so diese Motivationstrainer-Geschichte machen? Und da habe ich gesagt, naja, ich bin ja zur Comedy gekommen, indem ich halt mal bei so einem Vortrag aus Versehen einen Gag gemacht habe und dann haben alle gelacht und das hat mich halt so verbunden mit den Leuten, dass ich von Vortrag zu Vortrag immer mehr lustige Sachen erzählt habe. Und dann ist es so gewesen, dass ich irgendwie, dann kam mal ein Teilnehmer und der meinte zu mir, Mensch, das war ja wie Comedy, das war ja wie Stand-up, Herr Schala. Und dann hat es bei mir so ein bisschen Klick gemacht wie Vicky, wenn er so eine Idee hat, dann hat er so Nase gejuckt, Sterne gesehen, ganz naiv gegoogelt, hier Comedy-Agentur, hab dann gesagt, hier ist Tannhaus Hildesheim, ich bin Rollstuhlfahrer, ich würde gerne Stand-up machen. 10 Sekunden lang Ruhe am Telefon. Hat er angefangen zu lachen, ich auch. Und dann sag ich, ja, super, haben wir ja schon den ersten Gag hier, wa? So, und dann haben wir meinen Vortrag umgeschrieben in ein Comedy-Programm. Und da haben viele gesagt, naja, meinst du, du kannst als Rollstuhlfahrer, und wenn du auch noch darüber redest, das ist ja erstmal gesellschaftlich gesehen eine traurige Situation, damit Leute zum Lachen bringen, ich glaube, das wird nicht funktionieren. Deswegen bin ich auf meinen ersten Gag gekommen, weil ich weiß noch genau, mein erster Auftritt, der war in Braunschweig, werde ich nie vergessen. Da bin ich zwischen renommierten Comedians auf die Bühne gekommen und der Moderator hat mich angekündigt als absoluten Newcomer. Erster Auftritt überhaupt, dann waren die Leute schon, hat nichts über meinen Rollstuhl gesagt und ich hatte auch nur 5 Minuten und nicht wie die anderen 20 Minuten. Und dann kam ich auf die Bühne und habe wirklich vorher überlegt, wie könnte ich jetzt wirklich diesen Elefanten, der im Raum steht, schnell wegkriegen. Und dann bin ich auf die Bühne und habe gesagt, ja, schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Wie Sie sehen können, hat mich das Schicksal nicht gut behandelt und die Leute haben schon, oh Gott, jetzt redet er auch noch darüber. Und dann habe ich gesagt, naja, und ich bin von Geburt an gehandicapt, falls Sie sich gefragt haben, wie lange, und dann waren die Leute völlig versunken. Und dann habe ich gesagt, na gut, Sie können es ja sehen, es ist ja sehr offensichtlich, richtig, ich bin Türke. So, und dann haben die sich kaputt gelacht und es gab Applaus und das war mit Sicherheit 70% Erleichterung. Und damit habe ich die Leute auf meine Seite gekriegt, beziehungsweise auf diese Geschichte, ja, pass auf, ich weiß, ich sitze im Rollstuhl, aber wir lachen jetzt erstmal über andere Sachen. So. Und das fanden die gut und das hat gut funktioniert. Und dann konnte ich sogar irgendwann später mal den Rollstuhl auch thematisieren, aber immer auf eine Art und Weise, dass man auch das Recht hatte. Also meine Hauptaufgabe war, als Comedian im Rollstuhl, den Menschen das Gefühl zu geben, dass sie darüber lachen dürfen. Das war das Wichtigste. Und wenn du das machen willst, musst du auch das Gefühl vermitteln, dass du selber mit dir im Klaren bist. weil ich auch oft immer die Frage gekriegt habe, ist das auch ein bisschen Eigentherapie und so? Und dann sage ich, nein, wenn du das noch Eigentherapie brauchst, wenn du auf die Bühne gehst, dann brauchst du gar nicht erst damit anfangen, weil dann wirst du die Leute nicht zum Lachen kriegen. Das ist einer der schwersten Jobs, die es gibt, Menschen in einem Soloprogramm 90 Minuten davon abzuhalten, auf ihr Handy zu gucken und zum Lachen zu bringen. Also es ist die Champions League des Redners.
Absolut. Ja, auf die Idee wäre ich nie gekommen. Also du musst ja unglaublich souverän sein und sonst bist du zum Beispiel zu Selbstironie ja überhaupt nicht fähig.
Genau.
Ja. Und du spielst aber ja auch so ein bisschen mit den Unsicherheiten der Menschen im Umgang mit Behinderten. Das ist, worüber wir vorhin gesprochen haben.
Ja, also ich erzähle natürlich, ich bin ein Storyteller-Comedian, ich erzähle über die Geschichten, die mir so passieren, wenn ich Menschen begegne, ne, wenn die mich so Sachen fragen, hey, Entschuldigung, darf ich Sie mal was fragen, da drüben auf anderer Straßenseite ist auch ein Rollstuhlfahrer, kennen Sie sich? Ja. Und wenn man den Spiegel vorhält, ohne den Zeigefinger irgendwie auf die Leute zu zeigen, dann lacht man da gerne drüber, weil man sich auch ein bisschen ertappt fühlt natürlich. Oder ja, wenn man dann auch mal wegkommt von dem Thema oder wenn ich dann irgendwie was ganz anderes erzähle oder wenn ich in der Bahn sitze und dann Menschen mir beim Telefonat zuhören und eine ältere Dame nach dem Telefonat zu mir sagt, Mensch, junger Mann, Sie sprechen aber gut Deutsch. Ja, das ist in dem Moment erstmal, ich fand das in dem Moment furchtbar, muss ich ganz ehrlich sagen. Auf der Bühne ist das ein absoluter Lacher. Und im Nachhinein finde ich es auch lustig, weil wir dann zusammen mit dieser Dame und diesem älteren Herrn viel gelacht haben, weil sie dann gefragt hat, wie lange sind Sie denn schon in diesem Land? Und ich habe dann gedacht, wenn ich jetzt die Wahrheit sage, nämlich, dass ich hier geboren bin, dann wird das Gespräch langweilig. Dann habe ich zu ihr gesagt, naja, 2 Tage. Ja. Da sagt sie, oh, ist wirklich passiert. Da hat sie gesagt, oh, das haben Sie aber schnell gelernt. Sag ich, ja, die haben Lexikons verteilt auf der Balkanroute. Und das war großartig, fand ich. Dann hat diese Dame sich ein bisschen zurückgelehnt mit so einem leicht enttäuschten Gesichtsausdruck und hat gesagt, nichts für ungut, aber es heißt Lexikar. Und jetzt die Pointe. Und ich dachte, das ist schon die Pointe. Jetzt die Pointe. Der Mann von ihr, der überhaupt nicht zugehört hat, der die ganze Zeit aus dem Fenster geguckt, plötzlich schaltet er sich ein mit so einem Blick. Das war so ein Männerblick und das war total schön. Das war so ein Manfred, 91 Jahre alt, schaut mich an. Und das war dann auch egal, ob Türke, Deutsch, behindert, nicht behindert, jung, alt. Das war so ein Männerding, so ein Verbrüderungsblick. Und dann guckt er mich an und sagt, siehst du, mein Junge, du denkst vielleicht, du hast Probleme, aber... Ja, also das war großartig. Sehr schön. Das war ganz, ganz toll. Und das sind die Erlebnisse, die man halt gut erzählen kann.
Ja, okay. Sozusagen, was du auch schon mal gesagt hast, von Mahmud zu Helmut oder von Helmut zu Mahmud.
Ich bin im falschen Körper, ja. Das ist
okay. Also Humor ist ja du drehst ja eigentlich den Spieß sozusagen um und genau, ja, aus Dingen, die dir passieren, die unangenehm sind, kreierst du dein Bühnenprogramm.
Ich muss entgegengesetzt gehen, ich kann eben nicht machen, kennst du, das geht nicht, weil das kennt keiner, weil dann müsst ihr alle im Rollstuhl sitzen und ich müsste so ein bisschen, genau, aus der anderen Richtung die Leute mit auf die Reise nehmen und gucken, wem man dort alles begegnet. Wenn man Geisterfahrer ist auf der, machen wir es ein bisschen kitschig, auf der Autobahn des Lebens.
Kitschig ist ja manchmal schön.
Manchmal ist kitschig auch schön, das stimmt.
Humor ist ja manchmal ein schmaler Grat. Nichts mit Humor zu tun hatten die Äußerungen des Comedian Luke Mockridge. Gehen wir nochmal zurück zu den Paralympics in Paris, der in einem Podcast Parasportler regelrecht verhöhnt hatte. Und ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob wir das nochmal wiederholen sollten, was er gesagt hat. Was meinst du?
Ja, ich finde es okay, damit einfach mal klar wird, wie drüber das ist. Ich denke,
okay.
Möchtest du es sagen oder soll ich dir sagen, was
wie es dir lieber ist?
Gerne, mach du es mal.
Ja, okay. Also ich hatte es mir tatsächlich sozusagen notiert.
Ja.
Genau. Also er hat gesagt wörtlich, es gibt Menschen ohne Beine und Arme, die wirft man in ein Becken. Und wer als Letzter ertrinkt, der hat halt gewonnen. Zitat Ende.
Genau, und das ist eigentlich, ich werde ja, oder Menschen, die Comedy machen, die werden immer gefragt, was darf man eigentlich und bis wohin geht es und was sind die Grenzen? Und diese Aussage ist mal eine schöne Antwort darauf, weil da ist es einfach richtig klar, dass es über die Grenze ist und das darf man einfach nicht. Und wenn dann Leute kommen im Nachhinein und sagen, naja, Comedy darf alles. Nein, das ist Quatsch, das stimmt nicht. Es gibt einen gewissen Grad an Niveau, an ich finde, Miteinander, der geschützt und gewahrt werden muss. Und natürlich gibt es Ho-Ho-Ho-Lacher, die er hat, aber sobald man, das ist sehr einfach gesagt, aber sobald man Witze über Menschen macht und nicht mit, also ich sage immer, wenn du Witze über Randgruppen machst, dann musst du verdammt nochmal dafür sorgen, dass die mitlachen können.
Ja.
Sonst brauchst du es und darfst du es einfach nicht machen. Sogar ich würde mir niemals anmaßen, über Behinderung zu sprechen oder Witze zu machen, mit denen ich überhaupt nichts zu tun habe, weil ich mich da einfach gar nicht auskenne. Ich würde niemals im Leben über Krebs, über Menschen mit geistiger Behinderung, mit MS oder sowas, das wirst du von mir nie hören, weil ich da gar keinen Einblick habe in diese Welt. Wenn es mein Bruder hätte oder meine Schwester oder mein Vater oder meine Mutter, dann wäre das nochmal was anderes, dann hat man da einen Bezug zu. Aber dann auch, verdammt nochmal, hat man dafür zu sorgen, dass alle darüber lachen können. Weil gerade Menschen, die betroffen sind, sehr viel mit Humor arbeiten und man die ja mitnimmt. Also nichts so schlimmer, als Menschen auszugrenzen. Das ist ja dann auch nochmal was anderes. Aber die auf diese Art und Weise zu denunzieren und da in so einem Podcast zu sitzen wie drei, da waren ja noch zwei andere Kollegen dabei, die auch einen Podcast haben, der Nizar und ich komme jetzt nicht auf den anderen Kollegen den Namen, aber die wie so drei Schulhof-Mobber, die dann da irgendwie auch ganz dreckig darüber lachen und diese Art und Weise, also wenn da noch ein bisschen ein Funke Niveau in diesem Humor drin gewesen wäre, dann hätte das Ganze noch so einen anderen Touch gekriegt. Aber das ist einfach so denunzierend gewesen, dass es für mich nicht entschuldbar ist.
Absolut, geht nicht, ja. Das haben auch andere so gesehen. Das hatte jetzt tatsächlich auch Konsequenzen für Luke Mockridge. Also soweit ich weiß, hat Sat.1 eine Show abgesetzt.
Genau, es war eine geplante Sendung, die glaube ich sogar auch schon angedreht wurde und die wurde abgesetzt. Ja, und es gab ja auch schon mal den einen oder anderen Ausrutscher vorher, muss man sagen. Und eine Sache, wo es mich wundert, das ist auch mal sehr kurz gekommen. Er hat ja auch diesen Gag erzählt mit, wie ist man eigentlich auf Paralympics gekommen? Hat da irgendwie ein Land gesagt, hier, wir haben Behinderte, ihr habt doch auch welche, lasst die mal gegenseitig antreten. Das ist halt auch noch ein geklauter Gag von einem Comedian aus Amerika, den er schon vor 2-3 Jahren, das kann man bei YouTube sehen. Ich weiß jetzt nicht mehr den Namen, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber es gibt diesen Gag schon. Das heißt also, es wurde sich ganz klar damit schon im Vorfeld befasst und es ist nicht eben mal so rausgerutscht.
Ja.
Und das ist sehr schade, weil das kann ich mir schon vorstellen, sehr viele Menschen auch verletzt. Und da kann man ruhig, da muss man wirklich sagen, da kann man ruhig drauf achten. Es gibt genug andere Gags und harte Gags, die man machen kann, die eben nicht die Grenze überschreiten.
Absolut, ja. Tan, du bist ja in Hildesheim geboren, also du bist Niedersachse. Du warst auch schon bei verschiedenen Gelegenheiten tätig als Moderator, als Juror für das Bündnis Niedersachsen Pakt an. Was ist dir an der Arbeit des Bündnisses, wo es ja darum geht, um die Themen Teilhabe, das Land Niedersachsen als Einwanderungsland sichtbar zu machen, warum ist das so wichtig in deinen Augen?
Also in erster Linie fühle ich da natürlich einen persönlichen Bezug sehr stark, weil ich, auch wenn ich hier geboren und aufgewachsen bin, immer irgendwo auch mit dem Thema Migration verbunden sind, weil meine Eltern, die ich ja über alles liebe, auch hierher gekommen sind und auch mit Integration zu tun gehabt haben. Schade, dass es das damals noch nicht gab mit dem Bündnis. Und ich hoffe, dass es das noch sehr, sehr lange gibt, weil es einfach, auch da sind wir wieder beim Thema Sichtbarkeit, beim Thema gesellschaftsfähig machen, damit man sich mit diesem Thema beschäftigt. Und ich glaube, es ist nie wichtiger gewesen als wie momentan, weil wir ja momentan auch diesen Rechtsruck haben in Deutschland. Und das Bündnis ja wie so ein Gegenmittel, würde ich es ja fast bezeichnen, eines von vielen Gegenmitteln ist. Und alles, was in diese Richtung geht, verdient Unterstützung. Also ich finde es toll, dass man Werbung macht als Integrationsland Niedersachsen, weil ich kann aus eigener Erfahrung sagen, auch wenn ich selber sehr integriert bin, vielleicht überintegriert bin, also meine deutschen Freunde sagen, du bist deutscher als wir, das Gefühl, willkommen zu sein, das Gefühl, gerne, dass du jemanden gerne da hast, das ist unbeschreiblich. Genauso wie unbeschreiblich schrecklich das Gefühl ist, wenn du das Gefühl bekommst, ungewollt zu sein und eben, dass man dich eben nicht da haben möchte. Ich glaube, das ist ein, wünsche ich keinem, aber jeder, der es mal gefühlt hat, der weiß, wie schrecklich das ist. Deswegen kann man so etwas wie das Bündnis eigentlich nur, also man kann es nur unterstützen und kann sich glücklich schätzen, dass es das überhaupt gibt.
Wir haben es ja vorhin schon gesagt, wir sind hier in Leipzig. Du bist viel beschäftigt als Schauspieler, bist häufig hier. Du hast vorhin gesagt, das ist dein zweites Zuhause hier. Seit 2021 bist du als Chirurg Dr. Eli Demir in der Serie In aller Freundschaft zu sehen. Und im Berliner Tatort unterstützt du die Mordkommission in der Rolle von Malik Aslan. Was reizt dich am Schauspiel?
Also das Tolle ist, dass man jedes Mal die Rolle ja mit neuen Texten und einem neuen Leben füllen kann und mit neuen Situationen. Das ist ja bei der Comedy ein bisschen anders. Da hat man ja sein Programm und dann klar ist jeder Abend anders. Natürlich, die Zuschauer sorgen dafür, dass jeder Abend unberechenbar ist, dass jeder Abend anders ist, aber das Programm ist dasselbe. Mhm. Man sitzt dann aber vor Live-Publikum. Das ist natürlich wiederum sehr schön. Beim Schauspiel hast du oftmals dieselben Kameraleute, dieselben Regisseure und so weiter. Auch wenn die wechseln, aber es ist halt was anderes. Dafür hast du da die Abwechslung, dass halt ist immer wieder, ne, jeder Take, jede Aufnahme ist mit anderen Texten, anderen Stories. Und so gesehen zerrt so ein bisschen beides voneinander. Und das macht so das Schöne und die positive Herausforderung beider Jobs so ein bisschen aus, ja.
Ist da von vorne bis hinten alles durchgeskriptet oder hast du die Möglichkeit, in deinen Rollen auch da vielleicht irgendwie einzugreifen? Vielleicht auch, weil das Drehbuch von Menschen, die nicht im Rollstuhl sitzen, geschrieben ist und du sagst, nee, also so geht's gar nicht.
Also grundsätzlich finde ich es wahnsinnig gut und muss auch mal ein Riesenkompliment an die Drehbuchautoren, das sind ja so ein bisschen die heimlichen Helden, die sieht man immer nie, also wir kriegen die nie vor Augen. Mhm. Und die machen das unglaublich gut. Manchmal beim Lesen denke ich, wow, wie gut habt ihr euch da reingedacht? Das ist wirklich Wahnsinn. Wenn da mal irgendwie so ein Satz ist oder irgendeine Sache, wo ich sage, naja, das würde jetzt ein Rollstuhlfahrer nicht unbedingt machen, dann können wir das ändern. Keiner kennt seine Rolle so gut wie man selbst. Deswegen sind auch die Regisseure und alle Beteiligten sehr froh darüber und dankbar, wenn wir uns da einbringen. Improvisation ist bei uns genauso gern gesehen wie auch auf der Bühne. Und natürlich dürfen wir die Story nicht verfälschen, aber wir machen schon auch mal unser eigenes Ding. Oder ich hatte letztens so eine Szene mit Jascha Russ, mit meinem Kollegen, der den Pfleger Chris Haas spielt in der Serie. Wir haben da ja zusammen eine WG, eine Wohnung in dieser Serie. Und dann war die, es war ganz lustig, die Szene war so geplant, dass ich mein Bier aus meinem Rucksack zuwerfe, weil wir abends noch zocken wollten an der Playstation. Und dann habe ich ihm diese Bierflasche hingeworfen, geplant war laut Drehbuch, er macht sie dann auf, meins auch und wir trinken das dann zusammen. Und dann, ja, habe ich ja in den Proben schon ihm immer dieses Bier zugeworfen, damit er das Fangen übt. Und als wir dann heiß gedreht haben, also als es dann wirklich aufgenommen wurde, habe ich ihm das Bier zugeworfen und dann hat er irgendwie gesagt, ich glaube, das mache ich jetzt mal nicht auf. So, und habe ich das Bier angeguckt und ihn und dachte so, naja, eigentlich, aber okay. Und dann habe ich geschaltet und gesagt, ja stimmt, wenn du das jetzt aufmachst, dann spritzt das ja hier rum, weil das schon okay. So oft geworfen wurde. Ja. Und das ist ihm dann eingefallen. Und irgendwie sieht man das dann auch letztendlich in der Folge, dass ich ganz kurz überlege, warum macht er das Bier jetzt nicht auf? Aber wir spielen dann halt weiter. Und das macht es auch sehr aus und macht natürlich auch sehr viel Spaß, dann sowas zu tun.
Okay. Und ja, du hast gesagt, so die heimlichen Helden, die DrehbuchschreiberInnen, die man ja sonst nicht so sieht, dass eben auch überhaupt Serien geschrieben werden, in denen Menschen, die im Rollstuhl sitzen, vorkommen. Ne? Also Stichwort Repräsentanz von Vielfalt im Fernsehen und in den Medien.
Ja, ja, Sichtbarkeit ist natürlich somit das Wichtigste. Mhm. Und ich finde, es ist noch viel zu wenig, gerade im deutschen Fernsehen. Klar gibt es öfter mal Rollen, wo dann jemand im Rollstuhl sitzt, wo du aber sofort siehst, das ist kein Rollstuhlfahrer. Mhm. Der Fahrstil ist befremdlich. Und, okay. Aber es ist natürlich, wenn du Produzent bist, Regisseur bist und besetzt, klar, es ist einfacher, einen Schauspieler da reinzusetzen, der dann ein bisschen fahren lernen muss, als ein Rollstuhlfahrer, der Schauspiel lernen muss, was natürlich ein viel weiteres Feld ist. Mhm. Und deswegen ist es mutig, wenn man das macht. Vor allem, weil man natürlich auch sagen muss, dass die Anzahl der Menschen mit Behinderungen auch begrenzt ist, die da Schlange stehen, um jetzt vielleicht unbedingt diesen Job zu machen. Mhm. Und deswegen muss man da schauen, wie man das am besten managt. Mhm. Trotzdem ist es wichtig, Sichtbarkeit zu schaffen. Daher kommt auch übrigens diese Situation, dass oft Menschen mit Behinderung immer eher der passive Akt im Fernsehen sind, also der Interviewte, der Befragte, eben nicht der Interviewer, nicht der Presenter, nicht der Moderator. Mhm. Und gerade, also im Podcast-Bereich ist es öfter mal, das ist dann auch gut möglich, aber daran kann man mal sehen, dass es vielleicht eben nicht so repräsentativ ist, vielleicht auch ein Mensch mit Behinderung jetzt, sage ich mal, bei dem Deutschen Fernsehpreis moderieren zu lassen. Mhm. Ne? Warum auch? Mhm. Ne? Also da wird man sich dann fragen, wieso? Also ist das dann künstlich hervorgerufen, erzeugt? Okay. Das muss man vielleicht auch nicht machen, dann wirkt es vielleicht auch seltsam. Mhm. Aber wenn da einer ist, der es kann,
ja.
Hört sich jetzt gerade ein bisschen an wie eine Bewerbung, ne?
Also es, tatsächlich.
Ja, es ist, aber dann sollte man es auch mal machen und auch mal, ich sag mal, in Anführungsstrichen riskieren,
ja.
Wobei ich jetzt auch nicht so weiß, ob das so mutig wäre, wenn du einen dahin stellst, der es kann.
Eben.
Und
ich würde eher sagen,
argumentierst.
Warum nicht? Also, ne?
Genau,
also,
sagen Sie mir mal, warum nicht.
Ja, genau. Ja, genau. Mhm.
Und das ist der Aspekt, den man da sehen muss. Ja. Und wenn man das schafft, und das macht der MDR schon sehr, sehr gut, muss ich sagen. Aber ich finde generell in Deutschland ist diese Inklusion und diese Sichtbarkeit viel, viel besser geworden. Gerade in den letzten 10 Jahren spürt man, dass da eine Entwicklung passiert.
Mhm. Ja. Ja, genau. Es gab vor, ich weiß nicht, vielleicht ungefähr 4 Jahren eine Studie zum Thema Vielfalt im Film. Und die haben wirklich in alle Richtungen sozusagen die Untersuchung gemacht. Und die kamen zu einem gemischten Ergebnis, aber insgesamt noch zu wenig Sichtbarkeit, wie du sagst, von Menschen aus der BIPOC-Community, aber eben auch von Menschen mit Behinderung und so weiter. Aber es tut sich was.
Ja. Absolut.
Ja. Du hast es eben schon erwähnt, also das Thema Podcast. Du startest demnächst mit einem Kollegen, den du am Set, glaube ich, auch kennengelernt hast, von In aller Freundschaft, einen eigenen Podcast. Worum soll es da gehen?
Ja, Jascha Rust und ich, wir machen einen Podcast, der nennt sich Freundschaft auf Rezept. Und es geht um Freundschaft, um Liebe, um Miteinander, um Beziehungen, um Verbindungen. Was entstehen kann, welche Herausforderungen bei einer Freundschaft entstehen kann, was wir beide für eine Herausforderung haben, haben wir überhaupt welche? Und wir haben jetzt schon einige Folgen aufgezeichnet und haben dabei festgestellt, wie sehr wir uns auch bei so einem Podcast kennenlernen. Und das Ganze entstanden ist eigentlich nur dadurch, dass ich hatte mal eine Comedy-Show in Berlin und da war er zu Gast und da habe ich ihn nach der Pause, nach der Halbzeit, habe ich ihn auf die Bühne geholt und wir haben uns 10 Minuten unterhalten. Und ich habe, da muss ich fast sagen, ich weiß gar nicht, wie ich das finde, aber da haben mich ganz viele Leute angeschrieben, mehr als auf die Comedy-Show selber, und haben gesagt, das war so angenehm, euch dazuzuhören, zu euch beiden, das hat richtig Spaß gemacht, es hätte noch ewig weitergehen können.
Cool.
Und das haben wir natürlich als Kompliment genommen und haben gesagt, ey, weißt du was, er telefoniert zum Beispiel total ungerne und wenn er mich dann mal anruft und oder ich ihn mal erreiche, das ist ja, wenn der ans Telefon geht, dann spiele ich sofort Lotto, weil das ist echt dann ein Glückstag. Und dann reden wir auch sehr lange. Und das ist dann sein Gespräch, wo ich sage, boah, wenn da einer zugehört hätte, ich glaube, das hätte jemandem vielleicht was geben können.
Mhm.
Und deswegen haben wir gesagt, komm, wir machen das jetzt mal und freuen uns, dass wir da jetzt zusammen mit dem MDR und unserer Agentur und halt als Freunde, das ist ja auch nicht unbedingt selbstverständlich, dass du mit deinem besten Freund, Bruder, wie ich ihn sehe, auch mittlerweile schon, zusammenarbeiten kannst.
Mhm.
Und dann auch noch in der Serie, also da sind wir sehr gesegnet.
Toll, ja. Und eigentlich auch fast ein bisschen kitschig. Ihr habt euch in der Serie In aller Freundschaft kennengelernt. Ihr seid Freunde geworden.
Ja.
Aber was hat das mit dem Freundschaft auf Rezept? Warum auf Rezept?
Weil wir so ein bisschen, also natürlich klar, so eine leichte, ein leichter Hinweis auf In aller Freundschaft als Arzt und Pfleger. Das soll natürlich da mit drinstecken. Aber auch, dass wir gerne ja so ein bisschen aufzeigen möchten, wie man eine Freundschaft gut pflegen kann, wie man so ein bisschen so ein Patentrezept auch, was wichtig ist, was helfen kann bei einer Freundschaft, weil ich ihn immer so ein bisschen auch kritisiert habe. Ich habe immer gesagt, pass auf, du musst einfach, wenn ich dich anrufe, musst du auch mal ans Telefon gehen, also mindestens einmal von 10 anrufen. So, man muss so eine Freundschaft pflegen, das ist wie in einer guten Beziehung. Ne? Und deswegen, ja, haben wir gesagt, das ist ja ein bisschen wie als wenn du auf Rezept so verschrieben kriegst, das und das machen, dann bist du wieder, funktioniert das wieder mit der Freundschaft und so.
Sehr
hoffen
gut.
wir, dass vielleicht andere Leute sich daraus mitnehmen können.
Ja, sehr cool. Gibt es sonst noch irgendwas, wo wir dich demnächst sehen oder hören können? Also hier ist jetzt der Raum für deinen Werbeblock.
Okay. Also natürlich immer In aller Freundschaft gucken, das ist ja völlig klar. Gerne den Podcast einschalten, Freundschaft auf Rezept. Und ich starte im Herbst wieder mit einem neuen Programm. Den Namen darf ich leider noch nicht verraten.
Okay.
Aber ja, die Zuhörerinnen und Zuhörer sind natürlich alle herzlich eingeladen, daran teilzunehmen. Und ich freue mich sehr. Ich habe noch einen Abschlusstermin in Berlin mit meinem alten Programm, also meinem aktuellen, habe ich gelernt, muss man sagen. Genau, und mache da nochmal so eine Art Abschlussparty.
Mhm.
Ich glaube, am 26. Juni findet das Ganze statt und ist dann in den Wühlmäusen in Berlin.
Geht nicht, gibt's nicht.
Geht nicht,
gibt's
nicht.
Worüber wir eben schon gesprochen haben, ja.
Genau.
Okay.
Ja, und da machen wir dann nochmal so eine schöne, es gibt noch Karten, also sehr, sehr gerne. Und dann freue ich mich auf die Herausforderungen, die da noch so auf mich zukommen mögen.
Ja, klingt sehr spannend. Wir bleiben dran. Vielen Dank, Danchala, für das Gespräch.
Danke, dass ich da sein durfte.
Das war das Gespräch mit Danchala. Menschen mit Behinderung offen zu begegnen, ohne Angst, Fehler zu machen, das würde unserer Gesellschaft sicherlich gut tun. Mir gefällt die Idee einer gemeinsamen Eröffnungs- und Abschlussfeier für die nächsten Paralympischen Spiele, die wir zusammen entwickelt haben. Das wäre doch mal ein starkes Zeichen 2028 in Los Angeles. Das war's wieder mal von Grünkohl mit Peter. Wir freuen uns über eure Bewertung auf Apple Podcast oder Spotify. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, abonniert Grünkohl mit Peter überall, wo es Podcasts gibt. Danke fürs Zuhören und tschüss, bis zum nächsten Mal.